Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Noch einmal herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist jemand, der seit über 25 Jahren Kinder und Jugendliche in Bewegung bringt und das mit einer Leidenschaft, die einfach ansteckt, also mich auch. Peter Rathammer ist diplomierter Volksschulpädagoge, ausgebildeter BSBA-Trainer. BSBA, falls das jemand nicht weiß, ist die Bundessportakademie, wo man ganz viele Kurse machen kann, und BSBA-Tennislehrer. In seinen Turnstunden setzt er vor allem auf die Inhalte von Mut tut gut, so haben wir uns auch kennengelernt vor vielen Jahren. Peter war nämlich im allerersten Mut tut gut Kurs in Österreich mit dabei. Seine Schwerpunkte, was ich gefunden habe und was ich selber erlebt habe schon, ist alles, was Kinder motorisch fordert und fördert, vom Einradfahren über Jonglieren und Balancieren bis hin zu Klettern und Schwingen. Und wenn er nicht gerade im Turnsaal steht, bringt er als Trainer der Sportunion Lang-Enzersdorf oder in der Ausbildung von Pädagoginnen an der Pädagogischen Hochschule Wien sein Wissen weiter. Wir sprechen heute darüber, wie sich Kindersport in den letzten Jahren verändert hat, was er mit seinem eigenen Kind in Sachen Bewegung macht und was er tun würde, wenn er für einen Tag Sportminister wäre. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, hallo Sophia. Danke für die Einladung und immer wieder.
Also ich bin schon sehr gespannt, wie du meine Fragen beantwortest, weil wir uns ja doch kennen und auch zusammenarbeiten. Peter, viele kennen dich als engagierten Kindertrainer, andere aus deiner Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Wien. Aber wenn du dich selbst vorstellen würdest, wer bist du denn, was machst du beruflich und vielleicht auch privat, wenn du erzählen willst?
Ja, ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich im Sport einfach mit dem Sport lebe und vom Sport auch leben kann. Das heißt, ich bin einerseits an der Pädagogischen Hochschule im Bereich Bewegung, Sport und Gesundheit tätig. Habe da gerade die Grundlagen-Eingangsprüfung mit mehr als 300 Studierenden zum Beispiel gemacht. Also schauen wir genau an, was die so können und was nicht. Vielleicht kommt das eh noch, vielleicht reden wir da eh noch ein bisschen drüber. Dann natürlich TBE, Bewegungscoach selber an meinem Schulstandort oder an meinem Wohnort, wo ich in Lang-Enzersdorf, einer niederösterreichischen kleineren Schule mit 12 Klassen, wo wir in einem Fünferteam eben TBE umsetzen, tagtäglich, eigentlich jeden Tag. So war auch mein Vormittag heute, also da war ich dann die ersten zwei Stunden in den Klassen. Dann ging es gleich auf die Uni. Dann war ich jetzt noch laufen, kurzes, knackiges Intervalltraining, weil ich Marathons laufe und das im Privat eben auch ganz gern. Das hilft mir auch fürs Tennisspielen. Ja, und jetzt online bei dir oder mit dir da im Podcast, um über Bewegung zu reden, was genau meine Mission ist, würde ich mal sagen. Ich glaube, heute habe ich alles durch. Wenn ich am Abend noch mit irgendwelchen Senioren, mit meinen Senioren was treibe, Tennis spiele, dann habe ich wirklich alle Altersstufen durch. Und genauso ist mein sportliches Leben auch zurzeit. Also ich bin wirklich von den ganz kleinen Volksschulkindern bis zu den, ja, meine älteste Tennisspielerin ist mittlerweile 72, unterwegs.
Sehr cool.
Und uns alle verbindet eins, nämlich die Liebe zum Sport, Liebe zur Bewegung. Und so haben auch wir uns kennengelernt, Sophia. Und nochmal danke für die Einladung. Es war ja ein großartiger Beginn, damals in Salzburg beim ersten Mut tut gut Kurs in Österreich. Und ich war ein stolzer Teilnehmer und das hat mein Leben wirklich verändert.
Ja, meins auch. Du hast jetzt schon sehr viel erzählt. Wie bist du denn tatsächlich wirklich dazu gekommen, dass du mit Kindern so gerne Bewegung machst oder Sport machst oder auch so viele Angebote machst, also Tennis und so vieles mehr? Also abgesehen jetzt von der täglichen Bewegungseinheit, bist du ja auch am Nachmittag oder im Verein so engagiert. Wie ist denn das entstanden? Ist das so schleichend gewesen oder hast du eine Entscheidung getroffen?
Also der Werdegang natürlich auch zum Volksschullehrer oder zum Übungsleiter. Es ist, war eigentlich, ja, ich war einfach ganz guter Tennisspieler und irgendwann hat mein Trainer gesagt, du magst nicht auch mit den Kindern irgendwelche Einheiten machen, so quasi im Sub und als Ergänzung. Und das habe ich natürlich gern gemacht und habe sofort gesehen, okay, gerade diese Altersklasse 6 bis 10, die taugt mir. Man sagt ja auch, das goldene Alter fürs Bewegungslernen, das würde ich unterschreiben. Es ist nicht nur das goldene Alter für Bewegungslernen, sondern das goldene Alter für Lernen überhaupt, finde ich, weil die Kinder fast alle intrinsisch motiviert sind. Du musst eigentlich nur das richtige Angebot stellen und wenn du das schaffst, dann geht's. Und ich glaube, was mich noch immer challenged nach bald 30 Jahren Einheiten mit Kindern, ist, dass du halt Ja, die Zeit verändert sich natürlich, aber wenn du die richtigen Angebote findest, und das können Sachen mit Apps sein, das kann was im Turnsaal sein, außerhalb vom Turnsaal, das können elektronische Geschichten sein, dann kriegst du die Kinder auch dazu, dass sie mitmachen. Und so bin ich eigentlich selber reingerutscht, ja. Also als junger Übungsleiter, als Sub, dann man sagt, okay, dann wollten die Tenniseltern irgendwann einmal nicht mehr den älteren Tennistrainer, sondern halt mich haben, ja, weil ich es dann irgendwie anders gemacht habe. Der Zugang anders war, gut, habe ich das übernommen, und ja, mittlerweile haben wir selber in unserem Verein im Sportangebote. Und wenn ich sage am Puls der Zeit, ja, wir werden jetzt nächstes Jahr zum ersten Mal einen Kurs machen für Pampfoilen, ne? Also wer das nicht kennt, das ist eben so ein Ding, so ein Surfbrett, wo man über Sachen geht. Ja? Gibt's, wir machen das mit unserem Verein, wir haben die Donauinsel vor der Tür, das heißt, das werden wir anbieten für Kinder, ja? Also mal schauen, wie das ist, voll lässig, also ist gerade für das elementare Bewegungslernen, Gleiten und Rollen ist das natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Und für die Erwachsenen, ja, ich meine, Rocks ist in aller Munde, ne? Also wer sich da ein bisschen auskennt, wir haben einen Weltmeister in Österreich. Meine Kraftsportler im Verein reden nur noch von Hyrox.
Und da haben wir kurz, was Hyrox ist?
Naja, Hyrox ist so für die Kraftsportler unter uns, ich nicht, ich bin Läufer. Also quasi das, was die im Fitnessstudio machen, also von Burpees bis Wallballs, also du wirfst dann 6 Kilo Ball, glaube ich, gegen die Wand. Und es sind 8 verschiedene Übungen. Du ziehst an Wagen, der extrem schwer, ich glaube 100 Kilo schwer ist, an Schlitten, den ziehst du und den schiebst du. Und dazwischen laufst du immer eine Runde auf Speed. Einen Kilometer. Vollgas. Und das Ganze dauert also beim Weltmeister 45 Minuten und beim, ja, ich weiß nicht, also meine Trainer haben mich jetzt angemeldet im Februar, weil ich meinen ersten Hyrox-Bewerb machen. Schauen wir, wie lange ich brauche, aber bestimmt länger. Aber also man muss einfach, natürlich wiederholen sich die Sachen, ja, es ist nichts anderes, es ist ein Zirkeltraining, ja, anders benannt, aber es kommt immer dasselbe, aber wenn man ein bisschen am Puls der Zeit ist, kriegt man die Leute, ja, und dann brauchst du noch gescheite Trainer, die habe ich Gott sei Dank auch, also uns verbindet eben auch der Sport und ein bisschen open-minded für neue, ja, Sachen, dann geht's schon.
Du hast dann wieder, also es ist wie ausgemacht, eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast ja selber gesagt, dass du jetzt seit über 30 Jahren da in diesem Bereich mit den Kindern unterwegs bist. Was ist denn deiner Meinung nach etwas, was sich stark verändert hat im Hinblick auf Bewegungsfreude oder Bewegungsfähigkeiten auch? Wenn wir so an die motorischen Grundfähigkeiten denken, also Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, hat sich da was verändert?
Also wie gesagt, ich glaube, die Kinder zwischen 6 und 10 sind noch immer recht fit. Ja, zumindest die in einem kleinen niederösterreichischen Örtchen, wo ich da lebe. Als Lehrender an der Pädagogischen Hochschule sehe ich aber auch Kinder im städtischen Bereich. Und dort ist natürlich der Bewegungsmangel ja zu beobachten, ganz klar. Es fehlt an Bewegungsmöglichkeiten und Ermöglichkeiten, weil natürlich mit Geld geht viel, aber vor der Haustür ist es halt gratis. Und wenn das fehlt, dann wird es schwierig. Und dementsprechend, was ich an den Wiener Schulen, jetzt im Ballungszentrum Schulen sehe, oder ist natürlich schon, dass die Schere zwischen Kindern, die noch immer genauso gut gefördert und aufgewachsen sind, wie wahrscheinlich wir beide, und Kindern, die so überhaupt keine Bewegungserfahrung haben, immer größer wird. Das Ganze verbunden mit natürlich Einzugsgebiet, mit ja, finanziellen Voraussetzungen, mit zeitlichen Voraussetzungen. Ja, gerade in Wien im Ballungszentrum ist alles eben sehr viel mit Kursen zu gewissen Zeiten organisiert. Das heißt, du brauchst irgendwen, der dich dorthin bringt, also wahrscheinlich irgendeine Mama, Papa, Opa, irgend sowas. Während es bei uns halt im Ort da wirklich vor Ort ist, wo die Kinder halt allein hingehen können. Ich sehe es ja bei meinen Tenniseinheiten oder Turneinheiten, die kommen halt ab alleine hin und können sich das selbst organisiert einteilen. Und ich beobachte schon, dass die Angebote nicht fehlen, aber die Angebote nur eine gewisse Schicht ansprechen oder ein gewisses Mindset an Eltern anspricht. Und das zu ermöglichen, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, und das ist eben die TBE, meiner Meinung nach, weil du in der Schule am Vormittag oder halt im Ganztagsschulenbereich einfach alle erwischt.
Ja.
Und da hast du sie. Und da kann man diesen Bewegungsgeschichten einfach entgegenarbeiten.
Ja, also ich war letztes Jahr, im letzten Schuljahr, einige Erlebnisse gehabt, wo ich mir wirklich auch Sorgen gemacht habe. Das war mit ein Grund, warum ich jetzt diesen Podcast gestartet habe. Wie sich die Kinder so entwickeln, ist zum einen, dass sie schwerer werden, dass sie sich weniger zutrauen, dass sie auch kaum Niederlagen aushalten, dass sie auch weniger Körperspannung haben. Gibt es irgendwas, was dir Sorgen macht oder wo du denkst, ups, da müssen wir jetzt aber ganz dringend was tun?
Ich nehme es mal aus dem Bereich, ich nehme es jetzt gar nicht im Kinderbereich, sondern wir gehen jetzt einmal zu den Kindern vor 15 Jahren, weil die Kinder vor 15 Jahren, 10 Jahren, sind meine jetzigen Studenten, die jetzt gerade anfangen und eben diese Grundlagen-Eingangsprüfung machen an der Pädagogischen Hochschule. Und damit man sich ungefähr vorstellen können, was die dort machen können. Also es ist kein Sport-Uni, sondern die werden ja bei uns Volksschullehrer. Das heißt, was war das Limit? Das Limit war das, was ein durchschnittliches 11-jähriges Kind in 8 Minuten laufen kann. Also das war unser Limit, wenn man so will. Die Studierenden dürfen diese Prüfung so oft machen, wie sie wollen, aber bis sie es schaffen. Aber sie müssen es eben schaffen. Das Limit war eben die durchschnittliche Leistung eines 10-jährigen Mädchens. Tja, von 300 Studierenden schaffen das 44% nicht. Das heißt, das sind also die Kinder, die vor 10 Jahren in der Schule waren oder die seit 15 Jahren quasi beschult werden. Und anscheinend schafft Schule es nicht, denen rudimentäre Möglichkeiten oder die mit rudimentären Fähigkeiten auszustatten, dass die noch, weil die waren ja mal 10 und 11 und da konnten sie es, jetzt sind sie aber 22, 23, 25 und schaffen es nicht mehr. Keine Angst, die werden alle noch schaffen, die kriegen jetzt alle einen Kurs und sie haben es teilweise auch sehr knapp nicht geschafft. Ja, wissen auch, ein Open ist immer sehr viel Aufregung und so weiter. Aber es ist schon bedenklich, finde ich, dass es da einen großen Anteil gibt anscheinend an Kinder, die wir da verlieren, ja, nämlich im Alter von 10 an, weil bis 10 sind sie ja recht bewegungsaffin und plötzlich geht dann irgendwie was nicht weiter oder irgendwo geht da verloren.
Nein, man sieht es ja auch bei der Musterung, wenn die jungen Männer zum Militär kommen, sieht man dasselbe.
Die werden dasselbe berichten. Das ist natürlich alles sofort leicht trainierbar, ja. Also wir haben das, weil du jetzt sagst, mit Niederlagen umgehen, ja. Also für viele Studierenden ist da eine Welt zusammengebrochen. Und zwar nicht, weil sie gewusst haben, sie müssen jetzt, also noch einmal, die dürfen diese Prüfung so oft wiederholen, wie sie können. Wir sehen das eher als Coaching, ja, also als Knockout, also eher Step-in-Prüfung. Aber dieses nicht geschafft haben, ja, gerade dieses, also eine sportliche Betätigung dann nicht geschafft zu haben, war für viele wirklich ein emotionaler, ich sage mal, Downer, würde ich mal sagen. Ja, also das mit unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien. Und da hast du gemerkt, ja, das haben die auf jeden Fall noch nicht oft erlebt. Und wenn ich jetzt als Tennisspieler wenn Roger Federer über seine Karriere sagt, er hat jeden zweiten Ball, also Punkt, nicht gemacht, dann weiß man, wie ich das als Peter Rathammer, also bei mir werden es mehr Bälle sein, also nicht jeder zweite Ball, sondern ich werde von 3 Bällen einen Punkt gemacht haben. Das heißt, Niederlagen gehören im Sport dazu, aber eben auch das Lernen aus den Niederlagen und das die Wirksamkeit zu lernen. Und das fehlt mir ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir gegenarbeiten.
Jetzt die andere Frage in die andere Richtung. Gibt es irgendwie auch Entwicklungen, die dich positiv stimmen oder optimistisch stimmen? Also ich sehe schon Kinder, ich war gerade heute wieder in einer Schule, die habe ich jetzt 4 Jahre lang immer wieder gehabt, wie unglaublich toll diese Kinder sich entwickelt haben, weil am Anfang konnten sie gar nichts. Und es stimmt mich optimistisch, dass es wirklich immer noch ganz tolle Pädagogen und Pädagoginnen an den Schulen, an den Volksschulen gibt. Da habe ich halt den meisten Einblick, dass ich in 4 Jahren wirklich viel bewegen kann und dass sie auch eine große Wirkung haben auf die Kinder, wenn sie als Vorbild mit denen Wege gehen und in Bewegung einfach oft und eigentlich auch im Unterricht anbieten, dann bewegt sich viel. Das ist so mein Optimismus, dass wir mehr von diesen Lehrerinnen brauchen, plus die TBE. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
Also natürlich, die Lehrerinnen, die Volksschullehrerinnen sind der Multiplikator, ist ganz klar. Ja. Deswegen investieren wir da ja auch an der Pädagogischen Hochschule sehr, sehr viel Zeit in Aufarbeitung der eigenen Volksschulgeschichte. Und ich habe heute, heute war ich bei meinen Studenten und wir haben auch ein bisschen selber über die Volksschulzeit geredet und eben Turnen, weil eben, es war gerade Praktikum und sie sind mit einigen Erfahrungen also sie haben Turnstunden beobachtet und zwar sehr gute Turnstunden, Gott sei Dank. Also auch da, es gibt sehr gute Volksschullehrer und Lehrerinnen, die das machen. Und wir haben nachher darüber geredet, wie jeder das eben in seiner Schulzeit erlebt hat. Und da waren die klassischen schlechten Erfahrungen dabei, wie eben Blaming und Bodyshaming und das Ganze auswählen lassen, die Stärksten zuerst. Und das war alles dabei. Und was mich wirklich positiv stimmt, ist, dass es wirklich ganz viele Lehrer gibt oder ganz viele Leute gibt, die das halt erkennen, ja, und diese Musterbeispiele der schwarzen Pädagogik erkennen, dass Turnunterricht und Sportunterricht nicht so sein muss, sondern nur wenn er schlecht eben ist, dann ist er so, ja. Also da und gerade, also dass es sehr viele gibt, die sagen, okay, das muss ich anders machen. Ja. Und gerade heute eben im Gespräch mit den Studierenden, wo wir eben diese Turnstunde analysiert haben, die beobachtet haben und eben wo ein Lehrer ist, der das wirklich gut macht, auf Augenhöhe mit den Kindern, das stimmt mich zuversichtlich, weil wie gesagt, die TBE ist halt eine Ergänzung. Ja. Also teilweise 2 Stunden mehr, teilweise 1 Stunde mehr. Aber die andere Zeit sind eben die Volksschullehrer dort mit den Kindern vor Ort. Und jetzt ganz auch konkret, gerade in Wien gibt es da wirklich sehr coole Initiativen, was das ganze Thema Gesundheit betrifft. Also Wasserschulen, es wird nur Wasser getrunken, die Gemüsekiste, die kriegen jede Woche eine ganze Kiste mit Gemüse und Obst gratis. Also da gibt es wirklich coole, also die Stadt Wien macht da wirklich coole Initiativen, um halt auf der Gesundheitsebene, sprich Ernährung, die Kinder zumindest da gut zu versorgen. Und das muss man auch sagen, das ist alles auch nicht billig, wissen wir auch, wenn wir einkaufen wollen, so ein Billo oder wo auch immer. Da wird viel Geld in die Hand genommen und das kommt gut an. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig.
Das sehe ich auch, ja. Das gibt es in Niederösterreich auch. Also es gibt Bundesländerinitiativen, die ich sehr begrüße und die wirklich toll sind. Es tut sich was, aber wir brauchen noch von allem etwas mehr. Und natürlich muss die Politik auch irgendwann einmal noch mehr Geld in die Hand nehmen, um da noch mehr Bewegung zu schaffen, einfach auch um die Infrastrukturen zu verbessern, weil teilweise sind die Turnsäle, ich habe halt den meisten Einblick in Niederösterreich und Wien, sind wirklich veraltet, die Geräte, wo ich mir denke, hoppala, da müssten wir jetzt aber langsam wirklich was investieren und tun und da braucht es einfach noch mehr.
Vor allem, wenn du mit Mutter gut wirklich die Geräte ja an ihre Belastbarkeitsgrenzen bringst, ne? Und zweckentfremdest, ja. Ja, also da muss man schon, wenn man die große Schaukel macht in den Ringen, dann...
Große Schaukel ist eine Challenge, ja.
Da hätte ich schon gern das Gütesiegel drauf, dass die eben vom TÜV jedes Jahr geprüft werden, diese Ringe, und dass die das wirklich aushalten. Ja.
Nur mal,
da gebe ich dir recht, da liegt es bei vielen Schulen wirklich im Argen, weil ja ich sehe, da sehe ich es wieder in Niederösterreich ein bisschen schwieriger, oder ich weiß nicht, wie es in Niedermann, aber weil die Gemeinde ja teilweise der Erhalter ist und es wirklich schwierig ist, Leute, also zum Beispiel bei uns in der Volksschule waren die Taue, also die Einziehvorrichtung für die Taue war einfach defekt. Und es hat ein halbes Jahr lang gedauert, bis jemand von der Firma gekommen ist, weil er gesagt hat, ja, er kommt erst, wenn mehrere Schulen was melden. Wir sind eine Schule, die einen super Turnsaal hat und dann haben wir tolle Taue und können sie nicht verwenden, weil der Mechanismus kaputt ist und es braucht ein halbes Jahr, bis jemand kommt, das repariert. Also das ist dann ein bisschen schwierig.
Gut, wenn wir jetzt uns mal kurz, weil wir waren jetzt schon ganz viel im Turnsaal, wenn wir uns noch mal kurz in den Turnsaal beamen und du so denkst, jetzt über die Jahre, welche Spiele und welche Übungen funktionieren seit Jahren eigentlich immer? Wo du dir denkst, also manchmal denke ich mir, jetzt könnte ich was anderes probieren und dann lande ich aber doch auch wieder immer bei ähnlichen Übungen, wo ich weiß, das funktioniert einfach immer. Gibt es bei dir auch sowas oder bist du variabler oder wechselst du öfter aus?
Spiele verwende ich eigentlich fast immer dieselben, wenn ich ehrlich bin, also auch schon seit Jahren. Aber was ich wirklich liebe, ist ja alles, was mit koordinativen Fähigkeiten zu tun hat. Das heißt, du kannst jedes Spiel, allein die Kopplungsfähigkeit, jedes Spiel ist gekoppelt mit einem Luftballon, gleich einmal ein anderes Spiel. Jede Turneinheit, wo die heute war, Geräteparcours in den ersten zwei Einheiten, ja, wenn ich gesehen habe, es gibt eben Kinder, die sich da spielen, kriegen die irgendwas in die Hand, was sie dazu nehmen müssen, wo es gekoppelt wird. Also allein durch Kopplungsfähigkeit geht sehr viel. Aber wenn man mich jetzt wirklich auf ein, zwei Spiele, die mich mein Leben lang begleiten werden, reduziert, dann würde ich sagen, Laufhase, Sitzhase ist mein Spiel. Also mit dem gehe ich in Pension. Für die, die es nicht kennen, es ist relativ einfach. Alle Kinder dürfen herumlaufen durch die Berührung auf der Schulter von einem auf beim anderen. Mit den Worten Sitzhase muss sich eben der berührt worden ist, hinsetzen. Und es dürfen alle Kinder bei ihm Sitzhasen vorbeikommen und den durch Berührung wieder zum Laufhasen machen. Und mehr ist es nicht, das Spiel. Es ist extremst einfach. Es geht mit Kindern, die kein Wort Deutsch sprechen. Die können dann drei Wörter, nämlich Sitz, Lauf und Hase. Es macht extrem viel Spaß. Es hat eine innere Differenzierung. Das heißt, die Kinder, die Vollgas geben wollen, sind eben die Extremsthasen. Die rennen halt herum ohne Ende. Und die Kinder, die halt nicht so viel Bewegungserfahrung haben, sind halt mehr Sitzhase, ist auch okay. Es läuft ohne Betreuung. Das heißt, wenn man mal ein Kind hat, das sich verletzt hat oder das einfach eine intensivere Augen- oder Zuwendung braucht, weil irgendwas los ist, kann man das allein spielen lassen. Und die Kinder können es selber machen. Also das ist, glaube ich, cool. Das Spiele, das würde ich jedem empfehlen. Funktioniert eben, wie gesagt, in jedem Alter und von bis. Ja, alle anderen Spiele sind variabel, da hat jeder seine Vorliebe. Aber Laufhase, Sitzhase kann ich wirklich uneingeschränkt.
Sehr gut. Weil wir jetzt gerade bei was Gutem, was super funktioniert sind, wollte ich dich noch fragen, hast du irgendeinen, wenn du so zurückdenkst an diese vielen Jahre im Turnsaal, was ist so dein schönstes Erlebnis, was dir sofort in den Kopf schießt mit einer Kindergruppe oder mit jungen Menschen?
Also mir taugt es ja, also ich habe ja ein ganz großes Problem mit Abgrenzung bei Kindern. Also wenn mir Kinder taugen und das geht los mit einem Sechsjährigen, der mir sagt, wenn ich sage, ich bin hier der Schnellste im Turnsaal und mir als Antwort gibt, bis jetzt, dann weiß ich schon, okay, der wird lustig. Also wie gesagt, es gibt Kinder, die ich schon lange, lange beobachte und die meinen Weg begleiten. Ja, und viele meiner Trainer sind meine ehemaligen Turner. Also ich glaube, der ganze Verein mittlerweile, wo wir, oder sehr viele Trainer aus dem Verein hier, es waren irgendwann einmal Turnen oder Kinder in irgendeinem Tennisverein, also irgendeinem Tenniskurs bei mir oder Turnenkurs. Und haben dann halt entdeckt, dass das eigentlich eine lässige Geschichte ist, ja, oder waren bei Feriencamps dabei und halten noch immer den Kontakt und die lasse ich auch nicht los, ja. Also was mir wirklich gefällt als Turnlehrer oder als Sportpädagoge, ist ja, dass die Volksschullehrersache ist endlich, die hat ein, ja, zwischen 6 und 10, während das Sportlerleben ja weitergeht. Und da geht es dann weiter mit 11, dann werden sie 12, dann werden sie 13, irgendwann werden sie ein bisschen wahnsinnig. Da hole ich sie mir dann auch. Und dann können sie selber eben Übungsleiter assistieren und sind dabei. Also ich glaube, das, was am coolsten ist, ist einfach, dass ich wirklich das mit, ja, mein Trauzeuge Lukas Pachner beim ÖSV Bordercrosser war mein allererstes Turngehen und hat sich in meiner allerersten Turneinheit die Hand gebrochen. Also die allererste Turneinheit, die ich im ganzen Leben jemals gehalten habe, war er springt drauf zum Basketballkorb und bricht sich die Hand. Ja, 25 Jahre später ist er mein Trauzeuge, weil ich gewusst habe, der Kerl, der wird lässig. Auf Feedback, alles Gute, Luke, für Olympia heuer, das wird was. Also der Sport schreibt so viele, hat mich schon so lang begleitet, wird es gar nicht, wie gesagt, mir taugt am meisten, dass ich die Kinder begleiten kann oder dass ich da was aus denen wird und dass der Sport uns verbindet und irgendwann werde ich hoffentlich ein 73-jähriger Tennisspieler sein und werde mit einem von meinen Trainern dann Tennis spielen.
Das ist ein wunderschöner Ausblick. Jetzt kommen wir, du hast ja ein eigenes Kind, ein Mädchen, glaube ich, gell?
Ja.
Wie alt ist die jetzt? Marie ist 10 Jahre. Wie sieht denn bei euch Bewegung im Alltag aus? Also wie gibt's da so Sachen, so Rituale oder kleine Spiele, die einfach bei euch dazugehören? Wie gestaltet sich im Hause Rathammer Bewegung?
Da muss man sagen, von Anfang an, also ich bin ja Ballsportler, Bälle waren bei mir wirklich, waren unendlich da. Das habe ich aber auch einmal gesehen bei irgendeinem Vortrag von einem Handballer, der gesagt hat, okay, also er hat zu Hause einfach 100.000 Arten von Bällen. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Also Bälle gab es bei uns immer viele. Dementsprechend kann die Marie mit Bällen werfen, fangen, das kann sie wirklich gut und zwar und trippeln und das ganz alles. Also da ist sie wirklich super unterwegs. Und sonst, ja, ich meine, wir haben eine Wohnung gehabt oder wir haben eine Wohnung und ja, in jedem oder wie sie klein war, war halt das Türeck drinnen auf, ich sage, 1 Meter. Das heißt, da konnte sie hangeln und klettern und also das hat super funktioniert. Wenn man es vergessen hat als Erwachsener, ist man auch gerne mal dagegen gelaufen. Cool, das hat man sich auch gemerkt, in der Nacht. Dann kam die Sprossenwand, auch eine lässige Geschichte, kann ich auch nur jedem empfehlen. Erstens als Kleiderhakenständer, also wirklich mega und eben für die Marie super zum Herumklettern. Dann natürlich auf Sofas springen und so weiter war immer erlaubt, das war klar. Und mit 4, 5 Jahren kam dann das Hoverboard dazu. Das ist dieses elektronische Ding, auf dem man herumfahren kann. Da hat sie sich dann in Corona-Zeiten eine Woche lang nur auf diesem Hoverboard bewegt und ist keinen Schritt gegangen und seitdem kann sie alles auf dem Ding. Ja, und jetzt, weil sie 10 ist, ich glaube, fast einen Monat hat sie ihre Handstandphase. Also das heißt, sie macht am Tag, ich gefühlte 300 also Handstände und sagt immer, Papa, Papa, du bist ja Sporttrainer, sag mir einen Trick, wie das geht. Und sie ist halt jetzt schon so gut, dass sie halt steht, aber jetzt kommt halt das, was mühsam ist im Sport oder was es halt ist, das heißt wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ne? Mhm. Und da gibt es eben keinen Trick. Ja, und sonst, ja, wir haben versucht, ihr alles zu ermöglichen. Sportgeräte waren nie Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke, sondern sofern finanzierbar. Jetzt ist gerade ein Trampolin im hoch im Kurs um, glaube ich, 2.000 Euro. Ich glaube, das wird jetzt schon einmal irgendwas Größeres. Ja? Aber ansonsten waren Sportsachen immer, wenn du es dir wünschst, dann, also die waren immer frei. Die waren keine Geburtstagsgeschenke, sondern okay, du brauchst das, du willst das, wofür willst du das haben, wo hast du das gesehen? Und wenn es finanziell leistbar war, haben wir es gekauft. Und da sind wir sicherlich auch in einer privilegierten Situation, dass es auch geht. Und so schaut der aus. Ja, es liegen noch immer bei uns zu Hause 100.000 Bälle herum, die werden herumgeworfen. Das Hoverboard liegt auch noch herum und ab und an fahren wir damit herum. Also so ist es.
Klingt sehr bewegt.
Keine Hexerei, aber eben die Möglichkeiten schaffen. Ja? Also es hat jetzt nicht dem so, wir gehen jetzt auf die Sprossenwand, ja? Sondern sie ist halt auf der Sprossenwand gesessen und hat halt irgendwas gelesen. Oder.
Sehr gut, das ist auch wieder eine wunderbare Überleitung, nämlich zu meiner Frage, was würdest du den Eltern sagen, die meinen, mein Kind mag sich einfach nicht gern bewegen? Was sollen die tun?
Also wenn man im Vergleich zu meiner Kindheit und zu unserer Kindheit ist ja, was ja schon spannend ist, ist, dass ja viele Kinder sich so sekundäre Erfahrungen, also sprich, sie schauen sich ja schon so Sportvideos und so weiter und Sportsachen auf dem Handy dann an, ja. Und entdecken da halt neue Sportarten, ja. Wie zum Beispiel Pumpfäulen oder was auch immer, ne. Also ich würde einmal irgendeinem wenn es die Vertrauensperson ist, entweder ein Sporttrainer oder eben ein Lehrer oder was auch immer, sagen, okay, was kann er denn gut oder halbwegs gut? Und jedes Kind kann irgendwas. Also wenn ein Lehrer sagt, der kann gar nichts, dann hat er einem wirklich noch nicht die richtigen Angebote gesetzt. Aber ich habe noch kein Kind gefunden, das nicht irgendwas kann. Ich glaube, das ist auch das, was mich noch als Trainer reizt, bei jedem Kind was zu finden, was es gut kann, zu sagen, hey, das kannst du aber gut, magst nicht dort weitermachen. Und über das holen wir uns dann andere Geschichten. Also ich sage den Eltern, findet einmal eine Vertrauensperson, die ihr fragen könnt und schafft, wenn ihr die nicht habt, vielleicht Sportangebote oder Bewegungsangebote zu Hause. Also eben ein Türe kostet zwischen 20 und 30 Euro, ist leicht montiert und bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten für ein Kind, sich was zu tun, also wirklich lustige Sachen zu machen. Und dann gibt es den Sekundärmarkt, der will haben, wo man diverseste Sportgeräte auch einmal alles kann, ja, zum Ausprobieren. Und wenn man es nicht, dann gibt man es wieder weiter, wie Einrad, Hoverboard, whatever. Und das ist eine lässige Geschichte. Also das würde ich schauen. Und wer da nicht fündig wird, wie gesagt, der organisierte Sport, also sprich der Vereinssport in Österreich, da gibt es ja diese lässige Homepage, den Fitsport Austria oder diese Initiative, die ja auch bei der TBE dabei ist und wo einfach Bewegungsangebote für Einsteiger und Fortgeschrittene, aber vor allem für Einsteiger gesammelt werden. Da kann man auch einen Filter reinlegen für Kinder und Jugendsport und gibt dort eben von mir ist Tennis oder was auch immer, ja, und lasst sich die Angebote rausfinden. Also auf fitsportaustria.at, Qualitätssiegel heißt das, und dort Bewegungsangebote eingeben oder halt suchen und dort findet man eigentlich was. Das sind lauter Angebote, die sehr niederschwellig ist, also wo die Eintrittsschwellen niedrig sind und da können die Kinder einsteigen.
Ja, sehr cool.
Dann hat man als Elternteil alles gemacht, ja, und dann muss man halt die Zeit haben. Das ist eben das, ja, mit den Kindern wirklich dorthin zu gehen, ja, und zu sagen, schauen wir es uns an.
Ja, super. Also einfach Angebote machen, dass die Kinder auch zu Hause schon kleine, größere Bewegungen machen können und wenn da zu wenig Platz ist oder die Möglichkeiten nicht gegeben sind, in den Verein zu gehen. Jetzt wird's spannend. Stell dir vor, du wärst für einen Tag Sportminister. Was würdest du sofort ändern?
Ich würde mal sofort ändern, dass ich nicht nur für einen Tag Sportminister bin, sehr lange. Das wäre meine erste Amtshandlung.
Okay.
Und die nächste Amtshandlung ich würde wirklich, also mir gefällt wirklich dieses Angebot, diese Fitsport Austria-Idee, dass wir alle Bewegungsangebote, der Vereinssport ist so groß, die drei Dachverbände, Sportunion, ASCE und ASFÖ, sind so riesig und haben so, jeder hat davon 5000 Vereine, ja, nur in Breiter, da ist noch gar nicht der Fachsport dabei, sondern Breitensportvereine. Wenn die, und das sind leider noch immer nicht alle Angebote online, wenn die alle ihre Angebote online kriegen würden, ja, dann hätten Eltern und wir eine große Fernsehinitiative machen würden. So suchen sie sich ihr Bewegungsangebot, ihr individuelles Bewegungsangebot. Und das strahlen wir halt dann über die normalen Mediensender aus und übers Internet. Und dass dann jeder und damit sich die Vereine da wirklich auch ins Zeug hauen, ja, und dass da wirklich was passiert, würde ich jedem Österreicher so einen Gesundheitscheck, die SVA hat das schon einmal gemacht, so ähnlich, so einen Vereinscheck geben, ich weiß nicht, sollen es 100 Euro im Semester sein, und nur wenn er dorthin geht und ein Semester dabei war, dann kann er das eingeben, kann sich das anrechnen, also kann quasi, werden die 100 Euro abgezogen oder an, wenn es teurer ist oder eben ist halt der Semesterbeitrag und der Verein kann das dann eben mit mir, mit dem Sportminister, mit dem Sportministerium abrechnen, ja. Und damit, dann hätte man die Leute mal im Verein drinnen. Wir wissen alle, diese ersten Schritte sind meistens auch monetäre Schritte, also Geldschritte, man denkt sich, ein Mitgliedsbeitrag jetzt zahlen, vielleicht gefällt mir das gar nicht. Das machen ja die kommerziellen Anbieter, ja, die machen ja genau das. Die machen Monatsabos und so weiter, aber so kann ein Verein, ich habe selber einen Verein, nicht wirtschaften. Wir brauchen die Jahresmitgliedschaften, damit wir einfach einmal die Basis mal zahlen können. Und das könnte man eben mit so einem Gesundheitscheck abfedern. Und das wäre meine Initiative, das ausstellen für jeden Österreicher, mit diesem 100er irgendwo hingehen für ein Semester und sich Sport finanzieren lassen und dann schauen, was rauskommt.
Ich würde dich wählen.
Ja.
Dankeschön. Wo müsste deiner Meinung nach in den Schulen oder Gemeinden am dringendsten angesetzt werden, damit Kinder wieder mehr in Bewegung kommen? Also was könnte zum Beispiel Langenzersdorf noch mehr machen, dass wirklich von der Früh bis am Abend ein Kind in Bewegung sein kann?
Langenzorf ist da, finde ich, ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Wir machen wirklich viel. Zum Beispiel, also jetzt die Autos, wir haben jetzt eine eigene Bewegungszone vor der Schule eingerichtet. Das ist eigentlich eine Straße. Und natürlich hat sich dort eben um 7:45 abgespielt, immer Hölle. Und die ganze Zufahrtsstraße und die Abfahrtsstraße oder wie auch immer ist jetzt zur Bewegungszone erklärt worden für die Zeit eben von 7:45 Uhr 30, glaube ich, bis 8 Uhr, damit die Kinder einfach, erstens, damit das sicherer ist und zweitens, damit einfach die Kinder mehr zu Fuß gehen. Und es gibt Bewegungsbusse, das sind eben keine Autobusse, sondern Stationen, wo Eltern Kinder aufsammeln quasi und mit denen gemeinsam behütet, ich sage mal auch einmal lang, auf einem Fußweg eben zur Schule hingehen. Also das finde ich, das wäre machbar. Ja, und ansonsten, auch da werde ich wieder, wenn nochmal zum Sportminister Peter Radamer zurückkommen, ich würde mir vom Herrn Bildungsminister Wiederkehr wünschen, dass der Warenkorb für schulische Geschichten ein bisschen erhöht wird, weil eben gerade diese Turngeräte oft so wirklich sehr im Verhältnis, immer nur im Verhältnis, sehr, sehr teuer sind. Ja? Also wenn man so von einem methodisch wirklich guten Ball zum Beispiel ausgeht, dann kostet der mittlerweile 30 bis 35 Euro ein Ball, also so ein Schaumstoffball, mit dem man eben dann gut merkbar spielen kann und der nicht wehtut. Das ist im Vergleich zu anderen Sachen in der Schule wirklich schweineteuer. Vor allem, wenn man von dem Ding 10 braucht, sind wir gleich bei 300, 400 Euro. Das heißt, das müsste ein bisschen entkoppelt sein, weil es sind eben diese Sportgeräte extremst teuer. Und das ist schade, ja. Und viele Schulen würden gerne. Und dann können sich eben wieder nur diese Schulen leisten, ja, die einen guten und gut aufgestellten Elternverein haben. Und das wissen wir dann auch, das sind eben dann eben jene Schulen, wie eben die Volksschule Langenzersdorf oder andere Schulen, wo es eine gute Lobby gibt, etc. Ich hätte es aber auch gerne, ich bin auch mit vielen Projekten in Wiener Schulen, auch gerne bei diesen Schulen. Warum sollen die keine guten Sportgeräte haben? Das bräuchten wir auch. Da könnte man drüber reden.
Ja, nein, guter Hinweis. Also wie gesagt, Peter, Frau Präsident, Peter, Frau Sportminister.
Das ist nicht bereit, ne?
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Eltern und zu den Volksschulpädagogen und Pädagoginnen, wenn wir die große Überschrift, Kinder sollen sich mehr bewegen, was sollen sich diese Menschen, Eltern und Volksschulpädagogen, besonders zu Herzen nehmen?
Ja, ich glaube, also nicht. Es steht im Lehrplan von der Volksschule ganz gut drinnen. Bewegung und Sportunterricht ist nicht nur Erziehung oder Erziehung zum Sport, sondern auch Erziehung durch Sport. Und das hat jetzt ein bisschen einen negativen Touch, aber ebenso, wie du gesagt hast, Selbstkompetenz aufbauen, Selbstwirksamkeit aufbauen, verlieren lernen etc. Das sind ja nicht nur Fertigkeiten und Fähigkeiten, die ich im Sportunterricht gern hätte, sondern die möchte ich ja auch privat zu Hause haben oder in meinem Arbeitsumfeld. Dort habe ich auch Niederlagen. Ja? Dort muss ich auch im Team arbeiten und kann vielleicht einmal herausfinden, dass das im Teamarbeiten relativ cool ist, wenn alle gleich am selben Strang ziehen. Ja? Also sind wir wieder beim am Strang ziehen, Tau ziehen im Turnsaal. Also wenn ich das so erlebt habe, das würde ich den Volksschulpädagogen gebe ich mit, dass wenn sie alles schaffen, wenn sie in einem Turnsaal schaffen, Ordnungsrahmen zu halten mit lässigen Spielen, dann ist eine Klasse lächerlich. Also eine Klasse mit 40 Quadratmeter im Vergleich zu einem Turnsaal, dort mit Auftreten oder und mit Selbstkompetenz zu unterrichten, ist ja easy, ja, im Vergleich zu einem Turnsaal, wo die Lautstärke wesentlich höher ist, wo das Chaos unter Anführungszeichen viel höher ist und wo ich trotzdem durchkommen möchte mit meinen Informationen. Also zu lernen, dass der Turnsaal eigentlich ein super, und wo ich aber intrinsisch motivierte Kinder habe, hoch 1000, also dass der Turnsaal einfach ein Bereich ist, wo ich mit den Kindern wirklich Regeln ausmachen kann, die dann im Klassenraum auch funktionieren. Und den Eltern, wie gesagt, alle Sozialkompetenzen, die ich gerne hätte als erwachsener Mensch oder die ich mir wünschen würde bei erwachsenen Menschen, kann ich im Sport in spielerischer Form, abgetrennt von der realen Welt, ja, weil warum heißt es denn Geisterball und Affenzirkus und Piratenspiel? Das sind ja lauter fiktive, gespielte Situationen, die ja nicht echt sind, ja, und damit auch ein bisschen den Druck rausnehmen, um es in spielerischer Form eben zu lernen, um es dann im echten Leben anwenden zu können. Und das wäre das Ziel und weit weg von Leistungssport und so weiter, sondern wirklich mit diese Skills aufzubauen. Ich glaube, das wünsche ich mir für mein Kind genauso. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Eltern gibt, die sich das für ihr Kind nicht wünschen.
Wunderbar, das ist wunderbar ausgedrückt. Das war jetzt so unser erster Teil. Ich habe jetzt auch immer so Bewegungstipps für zu Hause. Ich lese jetzt drei vor und du sagst, ob das für dich auch praktikabel ist. Und bei einem bin ich mir ganz sicher, aber ich fange mal an mit der Jonglier-Challenge. Da werden einfach mit Tüchern oder auch mit Bällen, die man in Socken gibt, kann man anfangen zu jonglieren. Da gibt es auch auf YouTube ganz tolle Videos. Und da fangen wir erst mit einem an und dann mit zweien. Und das fördert einfach auch die Koordination und die Konzentration. Das ist auch für mich etwas, was ich während oder zwischendurch einmal bei der Aufgabe machen kann. Habt ihr sowas Ähnliches auch gemacht mit der Marie?
Ja, also wie gesagt, Bälle und Jonglieren und so weiter kommen natürlich immer vor. Zurzeit habe ich gerade, auch das haben wir gestern gemacht, ich werfe einen Ball zu, sie muss ihn mit der also wenn ich ihn mit der rechten Hand werfe, muss sie mit der linken Hand fangen. Und umgekehrt. Also ich mit links dann, wenn ich Hepp sag, ist es genau umgekehrt. Mhm. Also wenn ich Hepp sag, muss sie, und ich werfe mit der rechten Hand, muss sie mit der rechten Hand fangen. Und wenn ich Hopp sag, dann gilt sowieso, wenn ich mit der rechten Hand werfe, muss sie mit der rechten Hand fangen. Und wenn ich es dann umtausche auf die linke. Also verschiedene Sachen, weil eben werfen, fangen kann sie.
Ja.
Aber das Ganze eben noch zu koppeln, ja, das meine ich eben mit koordinativen Fähigkeiten, mit jetzt nächste koordinative Fähigkeit, Reaktionsfähigkeit, macht natürlich Sinn. Ja. Und alles, was Jonglieren geht und so weiter, ja, Differenzierungsfähigkeit, weil nicht jedes Sockenpaar ist gleich, wissen wir auch. Ne? Sind unterschiedlich, da habe ich das auch schon gelernt. Ja? Also kann ich uneingeschränkt, würde ich empfehlen.
Sehr
ja?
gut. Na wunderbar. Dann habe ich die sogenannte Balancierstrecke. Da wird aus Kissen, Sesseln, von mir aus auch, wenn das der Boden erlaubt, Kreidestriche oder man legt irgendwie so Teppichflecken auf, eine kleine Balancierbahn aufgebaut und das trainiert wiederum das Gleichgewicht. Das ist ja eine Fähigkeit, die wir bis ins hohe Alter brauchen und natürlich auch das Selbstvertrauen, weil das Gleichgewicht unglaublich schnell sich entwickeln kann. Habt ihr sowas auch eingebaut?
Natürlich. Ich habe mir auch vorgestern ein Video angeschaut. Es ist lustig, mit Google drückt man immer die Sachen, was war vor 3 Jahren, was war vor 10 Jahren, was war vor 7 Jahren. Ne? Also ein Video, wo die Marie eben genauso einen Parcours durchmacht und wirklich auf den Boden knallt, jetzt nicht arg, aber sich fliegt halt runter und es lustig findet und sofort wieder rauf kann, es nochmal macht. Ja? Also es ist genau das, was du sagst, ein Sofa oder eine Couch hat jeder zu Hause, das mit Kissen auszustatten. Oder jetzt, wir haben halt so eine Mini-Airtrack, ja, die kostet mittlerweile 100 Euro, das ist wirklich kein ganz großes Geld und damit kann ich wirklich coole Sachen bauen.
Ja. Ja. Und dann habe ich noch das Letzte, das, weil du ja so gerne mit Boards und eben Einrad und so weiter auch machst. Wenn man kein Einrad hat, kann man einfach einen Roller verwenden oder es gibt ja auch diese tollen Laufräder jetzt für jüngere Kinder oder ein Balanceboard, das man sich selber bauen kann, also das ist ein Wackelbrett. Damit kann man unglaublich viel Sachen machen. Man kann sogar, wenn man sehr geschickt ist, vielleicht die Marie schon, auf diesem Wackelbrett jonglieren. Macht sie sowas schon?
Wackelbrett ist das Einzige, was ich habe ein bisschen ein Problem mit diesen ganzen Rollbrettern und so weiter, ja. Weil das waren ein paar Sachen, wo ich ein, zwei Unfälle schon gehabt habe. Ja? Also okay. da muss ich raus, ja? Das kann ich nicht. Ansonsten finde ich alles natürlich, wackelige Untergründe sind natürlich lässig. Ja? Also das ist immer sehr, sehr cool. Gerade die Balance-Geschichten eben jetzt auf, ich wollte noch beim Gleichgewicht sagen, es ist ja nicht nur im Gleichgewicht bleiben, sondern auch ins Gleichgewicht kommen, ne? Also sprich irgendwo hinspringen und dort stehen bleiben, was ich ja dann beim Parcours zum Beispiel brauche, ne? Das würde ich auch immer auch noch mitnehmen, ja? Also auch wir sind wieder bei den koordinativen Fähigkeiten, Gleichgewichtsfähigkeit, wie gesagt, gerade im Alter von 6 bis 10, wenn man die verstanden hat, dann ist ein Haus oder eine Wohnung ein natürliches Habitat für jegliche koordinative Fähigkeit.
Ja, super, danke. Dann an dieser Stelle gebe ich auch immer einen Buchtipp. In diesem Fall würde ich in eigener Sache ein Buch empfehlen, und zwar, das heißt Alle Kinder fertig los. Das habe ich mit meinem Kollegen Daniel Winkler geschrieben.
Netter
Kollege, den du auch kennst, haben wir eigentlich alles hineingepackt, was wir über Bewegung wissen, plus einem Praxisteil mit 33 Ideen, was ich zu Hause in der Wohnung im Haus machen kann, wenn einmal das Wetter nicht so gut ist oder wir blöderweise wieder eine Pandemie hätten. Das gibt es beim Falter Verlag. Es kommt auch im Nachhinein noch ein Jingle, wo genau das auch erzählt wird vom Falter Verlag, kostet 18,50 und wird direkt zugeschickt, wer Interesse hat. Das kann ich sehr empfehlen. Ich finde es nach wie vor gut gelungen und richtet sich an dann und Pädagoginnen, die vielleicht weniger Material haben.
Perfekt. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich habe auch ein Exemplar. Danke noch. Und wie gesagt, natürlich, es klingt immer sehr einfach, aber man muss einmal die Ideen zusammentragen und dann halt auch machen. Ja. Das ist relativ einfach.
Gut, lieber Peter, vielen Dank, dass du so ausführlich meine ganzen Fragen beantwortet hast. Jetzt kommt mein Bewegungsblitz. Das sind 7 schnelle Fragen, die du nicht kennst und die du möglichst spontan beantwortest, bitte. Einen Teil haben wir schon gehört, weil die erste Frage geht nämlich in die Richtung vom Sportminister. Was würdest du machen, wenn du die Macht hättest? Also ich habe die Macht unter Anführungszeichen gesetzt. Dinge zum Thema Bewegung zu verändern? Was würdest du sofort einführen oder weglassen oder verbieten?
Ja, ich wie gesagt, das in der TB, es geht halt immer, es geht viel ums Geld, das wissen wir, aber wir wissen, jeder Euro in die Prävention, also sprich Kinderbewegung investiert, das kommt vielfach zurück. Also ich würde das TB, ich würde wirklich mit dem Bildungsministerium jetzt einmal Klartext reden und sagen, Leute, das kann nicht nur vom Sportministerium finanziert werden, sondern es muss vom Gesundheitsministerium finanziert werden, vom Sportministerium und eben vom Bildungsministerium. Und wir machen einen Rollout für ganz Österreich. Jede Schule, die möchte, soll mitmachen und darf mitmachen und zwar unabhängig vom Budget. Dann heißt es natürlich meistens auch, es gibt keine Trainer, aber nochmal, die Trainer wird es bald geben, wenn es die Angebote gibt. Und
ist ja ein toller Job, mit Kindern zu arbeiten.
Das, ja, ist ein netter Job. Es gibt ganz viele, die das gern machen. Er ist sehr dankbar. Also es ist wirklich eine coole Geschichte. Und ja, also ich würde das TBE-Budget wirklich auf unlimitiert machen, weil unlimitiert heißt auch dann unlimitiert Benefit zurück. Und das hätte ich gerne. Natürlich kostet am Anfang was, aber davon hätten wir alle was.
Ja, genau. Die Gesundheitskosten im hohen Alter würden sich echt massiv verringern. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass du keinen inneren Schweinehund hast. Ich frage dich trotzdem, wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund?
Durch Planung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hab einen großen Plan zu Hause und dort steht alles drauf, was ich machen muss, beziehungsweise im Handy und lösche es dann raus, wenn ich es geschafft habe. Ja, ich bin eigentlich fast immer in irgendeinem Trainingsplan drinnen, muss man ehrlicherweise sagen. Durch den Marathonsport und Triathlonsport sind die Wintermonate im Laufen und auf der Walze. Tennis spielen tue ich auch dann im Sommer, also es gibt, irgendwann habe ich immer Regeneration, irgendwann habe ich immer Aufbau. Den Schweinehund beim Laufen habe ich, wie gesagt, oder habe ich, ja, wenn ich mir einen Plan mache, geht's. Leider ist mein Schweinehund, was Essen betrifft, nicht so der Bergin. Das heißt, also, es ist wirklich unfassbar, wie viel schlechte Sachen ich esse. Das ist unfassbar. Aber es ist leider wirklich etwas, was ich in meiner Jugend absolut verabsäumt habe. Da kann ich auf nichts zurückgreifen, muss ich mir alles erarbeiten. Mhm. Und ja, wie immer schaffe ich es eine Zeit lang, aber deswegen mache ich jedes halbe Jahr eine Fastenkur, damit ich mich wieder halbwegs runter base auf Normalniveau, was Eis, was Energy Drinks, was den ganzen Dreck betrifft. Aber das fällt mir wirklich schwer und das wird mein Leben lang wird mir das schwerfallen. Aber bei Bewegung muss ich ehrlich sagen, da ist er wirklich ein Hündchen und zwar so ein ganz ein kleines Hündchen. Aber beim Essen oder warum?
Zur Ernährung kann ich gleich vielleicht einen Ausblick geben. Es gibt eine Weihnachtsedition ganz kurz vor Weihnachten zum Thema Ernährung. Da habe ich eine Diätologin eingeladen, da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, bin ich dabei.
Was war denn dein wildestes Bewegungserlebnis als Kind, das dir jetzt so spontan einfällt? Vielleicht auch etwas, was deine Eltern bis heute nicht wissen.
Wildestes Bewegungserlebnis? Naja, ich bin. Kann sein, dass ich von der einen oder anderen Brücke in die Donauinsel gesprungen bin. Ich sag mal, so eine rote Brücke war dabei. War wirklich hart, ja. Also ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen, ganz ehrlich. Damals, also ich glaube, es waren 13, 14 Meter. Wow. Und wir waren sicherlich nicht viel älter als 11, 12, glaube ich, damals. Ich habe einen älteren Bruder, also der war natürlich 14, 15 damals. Ja. Der mit seinen Freunden und ich natürlich nach. Ja. Klar. Ja, weiß ich. Ich glaube, meine Eltern wissen das nicht, aber müssen sie auch nicht wissen. Sie werden es nie erfahren.
Jetzt wissen sie es.
Also, ja, jetzt wissen sie es. Mein Gott, es ist nichts passiert, also was soll's.
Sehr gut.
Aber ich würde es nicht zum Nachahmen.
Nicht zum Nachahmen, nein, das machen wir nicht.
Bitte nicht.
Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde es klingen?
Ah, das kann ich nur mit Dominik Diems Worten, was sind das für Schuhe, beantworten. Ja, also das, oder das Stöhnen, wenn Dominik Diem mit seiner Rückhand durchzogen hat. Also, ja. Aber wenn Bewegung ein Satz für mich wäre, würde ich sagen, was sind das für Schuhe? Also das US Open Sieg damals, wie er das gewonnen hat, das war mega und das ist für mich das Geräusch oder der Seif.
Für mich ist es das Stöhnen von Thomas Muster. Das sieht man, ja, dass ich doch ein bisschen älter bin.
Natürlich, aber man muss ehrlich sagen, Dominik Thiem hat ihn für mich da abgelöst. Das wird überleben.
Dein Lieblingsspiel von früher als Kind und würdest du es heute noch spielen?
Mein Lieblingsspiel war Völkerball, ganz klar. Ich hatte einen ganz traditionellen Volksschullehrer, der übrigens in den Pausen noch rauchend am Gang stand. Also es war wirklich mega. Es war Völkerball als Kind, aber ich war auch gut im Völkerball. Und trotzdem, obwohl ich gut war, habe ich schon gemerkt, dass es nicht für alle das coolste Spiel auf der Welt ist. Und obwohl ich wirklich gern gewinnen wollte, habe ich gemerkt, wie Also ich habe auch gelernt, dass Verlieren Kacke ist und das wollte ich natürlich nicht. Aber was ich eben damals schon gelernt habe, dass es eben, obwohl das Spiel cool war, aber wir haben es damals eben noch mit einem alten Fußball gespielt, eh klar. Also ganz schlecht, also würde ich niemanden, und ja, ich würde es so nicht mehr spielen, ganz klar. Ja, also es müssen gescheite Bälle her, Bälle, die einen nicht verletzen, wo Treffer auch im Gesicht nicht wehtun. Ja, erschrecken ist okay, aber wo sie nicht wehtun und keine Verletzungen hinterlassen. Es müssen mehrere Bälle sein, damit eben nicht nur die bewegungshungrigen Peters von damals, sondern auch alle anderen Chaos mit mehr Bällen heißt, dass mehr Kinder davon profitieren, nämlich vor allem, und Chaos begünstigt immer die, die vom Niveau her ein bisschen schlechter sind. Ja, also ich würde das Spiel noch spielen, aber eben methodisch nicht mehr so. Und das meine ich eben mit, was braucht man? Die Spiele sind dieselben, man muss sich nur halt ein bisschen adaptieren. Und genau. Das macht es ja so spannend, den Job. Weil sonst würde ich ja mein Leben lang die gleichen Spiele spielen. Tue ich teilweise auch. Aber
sie verändern sich ein bisschen.
Sie verändern sich, ja, auf die Gruppe.
Was war denn deine wichtigste sportliche Niederlage, aus der du ganz viel gezogen hast auch?
Da gab es welche im Jugendalter, da gab es welche im Erwachsenenalter. Ich würde sagen, eine der ich glaube, mein allererster Marathon war in der Hochnäsigkeit eines Tennisspielers, eines sehr guten Tennisspielers. Habe ich mir gedacht, ich laufe einfach den Wien-Marathon und bin damals... Ja, bin mit einem Pace angefangen, so, ja, bin damit dann zu hoch war. Und nach zweieinhalb Stunden war ich dann in der Prater Hauptallee, so wie alle, und habe dort so ziemlich alles von mir gegeben, was es gibt. Und musste das aufhören. Also mein allererster Marathon, bisher auch mein einziger Marathon, war der, den ich nicht gefinisht habe, nämlich der Wien-Marathon. Und da bin ich mit dem Learning raus, also bis dahin kannte ich Trainingspläne und das alles nicht. Und da bin ich raus und mir gedacht, okay, jetzt schaue ich mir an, wie man dafür wirklich trainiert. Also wie man das wirklich macht. Und das war eigentlich so eine Initialzündung. Das war wirklich eine coole Geschichte. Und habe mir Laufpläne angeschaut, habe mir eben Periodisierung angeschaut. Und das war so zum ersten Mal, das kannte ich alles vom Tennis nicht. Lustigerweise hat das mit mir nie jemand, wir haben einfach Tennis gespielt, das war unser Training. Und ich war auch Südstaat und so weiter und habe viele Turniere gespielt. Das war eine coole Niederlage, die eigentlich die Initialzündung war für vieles Weitere. Ich glaube, da geht es vielen Sportlern so, ne? Dass man das erste Mal sieht, okay, so geht es nicht, und sich dann überlegt, okay, was muss ich machen, damit es besser wird. Das nehme ich.
Ja, danke. Dann habe ich noch eine letzte Frage zum Bewegungsblitz. Kannst du bitte den Satz für mich vervollständigen? Bewegung ist für mich?
Bewegung ist für mich mein Schlüssel, um mit Kindern in Kontakt zu kommen. Ich schaue mir an, was die können, und zwar unabhängig, ob die jetzt gut sind oder nicht, oder ich mache irgendwas, ich kann so ein Buch am Finger balancieren zum Beispiel, und die Kinder, die zu mir kommen, sagen, hey, das ist aber cool, weiß ich sofort, die catche ich, die habe ich, ja, die kriege ich mit dem, die machen alles. Und dann gibt es Kinder, die sich das oft dann nicht trauen und sagen, boah, das werde ich nie schaffen, soll ich, na sicher schaffen wir das machen wir. Also Bewegung ist für mich wirklich die Eintrittskarte, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen, Beziehungen aufzubauen und dann mit ihnen eben andere Dinge zu lernen, aber auch bewegen zu lernen. Weil ich bin schlussendlich noch immer Volksschullehrer. Ich bringe denen auch gerne Mathe, Deutsch, Schreiben etc. alles bei. Ja. Aber ich muss auf was aufbauen können. Und wenn ich das schaffe, bei so wirklich emotionalen Dingen wie eben Bewegung, dann ist eine Malreihe easy. Ja. Oder Deutsch, ja. Deutsch vielleicht nicht überall. Es wird easy. Und sie nehmen einem ab, dass es nicht immer nur Spaß ist. Weil Sportstunden müssen nicht nur immer Spaß sein, sondern kann auch anstrengend sein, und das kann der Spaß dran sein, und das geht auch mit Kindern. Also das ist nicht, das muss immer happy peppy alles sein.
Genau.
Wenn wir mal so eine Mutter gut geschnitten gemacht haben, ja, wo die wirklich auch vielleicht scheitern, ja, aber dann im nächsten Jahr oder beim nächsten Mal kommen und das können, dann war das auch nicht nur Spaß, und trotzdem schaffen sie es, und das wär's.
Ja, vielen Dank. Also da sprichst du mir aus der Seele und aus dem Herzen. Mein großes Ziel ist es auch wenn ich nur kurz mit Kindern zusammen bin, dass ich an Beziehungen arbeite und dass ich ganz viel in Beziehungen investiere, weil dann kann man von Kindern alles haben, und dann geht auch ganz viel in Bewegung, und dann vertrauen sie dir, und dann verstehen sie auch viel besser, was du meinst, können sich besser an deine Regeln halten, und also da ist mein großer Fokus ist Beziehungsarbeit im Grunde über Bewegung.
Ich glaube, das eint alle, die mit Kindern eben pädagogisch arbeiten wollen und im Bildungsbereich arbeiten wollen. Und ja, wir Sportler machen es halt über die Bewegung, die Musiker machen es über Musik, die Kreativleute machen es über Zeichnen, gestalterische Geschichten. Jeder hat seine Eintrittskarten. Ja. Wir Sportler machen es halt über diese Geschichte. Ja. Dass die zufälligerweise auch noch gesund ist, macht uns halt einzigartig. Ja, das ist das Schöne.
Jetzt brauchen wir noch so famous last words von dir. Und zwar gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch loswerden, dass du allen Eltern, Pädagogen und Pädagoginnen oder auch Trainern und Trainerinnen mitgeben möchtest, wenn es um Kinder und Bewegung geht.
Ich würde, also ja, die eigene Bildungs, also es ist wirklich schwierig, aber die eigene Bildungsbiografie ist bei rechtem Licht betrachtet, aufarbeiten, ja, und sich dem stellen. Und ja, jeder von uns hat schlecht, es gibt in jedem Job gute und schlechte, wie überall. Und ja, manchmal sind die Schlechten ja, bringen sich die ein, aber auch ein schlechter Lehrer kann ein super Vorbild sein. Ja? Und ein schlechter Sporttrainer kann ein super, ich habe wirklich einige Koryphäen, also negative Koryphäen erlebt, aber sie waren alle Vorbilder, nämlich für die Geschichte, wie ich es nicht machen will. Ja? Also mein wer, bevor man zu viel Angst hat, einmal sich selber reinhören, woher kommt das, habe ich selber so erlebt. Und vielleicht mit jemand anderem, der aus dem Bereich kommt, mal fragen, du gehört das, macht man das eigentlich noch so? Ne? Also wie gesagt, spielt man Völkerball eigentlich noch so wie früher? Meine Studenten sind alle ganz überrascht, dass man das nicht mehr so spielt. Ne? Also dass man schon noch Völkerball spielt, aber eigentlich, dass man es ganz anders spielt. Und, so, ja? Und dann geht das schon. Ja? Also diese eigene, vor allem wenn man dann eben Kinder hat, dass man das aufarbeitet. Das
Genau,
wäre.
diese Bewegungshistorie, die wir haben, oder dass wir, ich erlebe das manchmal, dass Kinder zu mir sagen, sie haben Höhenangst, und dann denke ich mir, ja, woher kommt das? Und das ist wahrscheinlich auch von zu Hause, dass irgendein Elternteil vielleicht Höhenangst
Ganz
hat.
genau,
Und
ja,
das landet
genau.
dann beim Kind.
Absolut ist es, so ist es, ja. Und eben dieses Übertragen von Ängsten aushalten. Und das, ja, sage ich auch als Papa, der schon von der Schule angerufen worden ist, wo die Tochter dann mit gebrochenem Arm abzuholen ist. Ja, das ist kein schönes Gefühl, ja. Das war eines der schlimmsten Gefühle in meinem Leben, ja. Aber trotzdem muss man es ihnen ermöglichen, dass sie ihre Bewegungserfahrungen haben. Und die Angst, es nicht zu machen, wäre das Allerschlimmste, ja. Also das ist mit Sicherheit das Gefährlichste.
Genau, einfach auf, ich glaube, den Kindern vertrauen, sich selber mehr vertrauen und wirklich was zutrauen und immer herausfordern, aber nicht überfordern und aber auf keinen Fall unterfordern. Das ist so immer meine Devise, dass sie wirklich etwas haben, wo sie sagen, na, das kann ich noch nicht, aber bald kann ich's.
Der Lehrplan sagt erleben und wagen. Ne? Also wagen heißt immer, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ja? Muss man auch ehrlicherweise sagen. Und der Vorteil ja als Lehrer ist ja beim Wagen, ich habe die Physik und die Mathematik im Hintergrund. Das heißt, ich kann mir ein paar Sachen ausrechnen, wie ein Kind fällt oder was passieren könnte. Das kann das Kind nicht. Also was für das Kind vermeintlich ein Wagnis ist, ist für mich eiskalte, berechnete Physik und Mathematik. Und ich weiß, es muss gut gehen. Und das sind ja eigentlich die coolsten Sachen. Und deswegen liebe ich ja Mut tut gut so, weil Mut tut gut ja genau mit diesen Sachen spielt. Die Gletscherspalte, das klingt ja schon gefährlich. Also das sind ja so viele Sachen, die nach Gefahr klingen und für die Kinder eben ein Wagnis sind. Und wir Erwachsene stehen aber dabei und denken sich, na, das kann ja gar nicht schlecht ausgehen. Und genau deswegen funktioniert es ja so gut. Ja? Und das suchen die Kinder ja. Also nochmal, es ist ein eigener Bereich im Lehrplan, erleben und wagen. Und das muss man setzen. Und wenn man das schafft, dann hat man ganz viel bewegt und bewirkt.
Ja, super. Ich merke gerade, Peter, ich könnte mit dir endlos reden, aber wir kommen langsam zum Ende. Vielen Dank, dass du so toll, also für mich war es sehr spannend, dir zuzuhören. Also es war unglaublich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, und danke auch nochmal für deinen unglaublich großen Einsatz. Also das spürt man einfach mit jedem Wort, das du erzählst, dein Einsatz für Kinder in Bewegung, über die tägliche Bewegungseinheit in deinem eigenen Verein, in der Ausbildung. Also du bist für mich Bewegung, der Bewegungsmensch schlechthin. Vielen Dank und
Danke auch
auf
für die
bald.
Einladung, war eine coole Geschichte. Gerne wieder.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch »Alle Kinder fertig los« aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können. Mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.